Und Jörg Dahlmann war Interimchef. Und der guckte in die Runde. Ich war ganz gut angezogen. Ich meine, ich bin immer gut angezogen, ne? Das muss man mal sagen. Und er sagte, Rollo, jetzt bist du dran. Ich hatte ja vorher im Radio schon moderiert. Aber trotzdem live in der Halbzeit, das wusste ich, mit Ottmar Hitzfeld. Mein erstes Interview im Westfalenstadion 1992. Und ich war 7-mal auf dem Klo. Ich habe aber auch verschiedene Klos benutzt da. Ich war so aufgeregt. Aber dann ging alles gut, wunderbar. Aber vor der Kulisse, erste Mal live und du weißt es vorher eigentlich gar nicht. Also 3 Stunden vorher, unfassbar.
Ja, und mit dieser kleinen Anekdote sage ich herzlich willkommen. Das blüht euch jetzt jede Woche. Einer unserer Gäste wird jetzt immer zu Beginn eine kleine Anekdote aus seinem Fußballerleben erzählen. Mein Name ist Matthias Dexheimer und ihr seid bei Sport1 Generation Fußball, dem kontroversen Talk Alt gegen Jung, Romantik gegen Realismus oder heute einfach Rollo Fuhrmann gegen Jonas Hummels. Grüß dich, Rollo.
Hallo, hallo.
Und servus, Jonas.
Grüße dich.
Und Jungs, es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir wollen das jetzt die Saison mal starten. Sport1 hat endlich auch einen Podcast. Wir werden auch moderner und jünger. Und weil das ja nicht alles ist, haben wir natürlich auch einen Videopodcast. Das heißt, die Leute, die wollen, können uns sogar sehen. Wie wir alle bescheiden, also ich sitze im Studio, die Jungs sitzen gerade, so wie es aussieht. Sitzt ihr im Wohnzimmer?
Ja, zu Hause, ja. Wohn-Arbeitszimmer. Ich wohne ja in der WG. Also im Grunde genommen, das ist mein Zimmer. Mein Homeoffice, mein Ein und Alles. Und ich schaue hier auf den Hamburger Fernsehturm. Und es ist ein genialer Blick. Ja, ihr könnt das leider nicht sehen.
Sehr gut. Vielleicht zeige ich euch das mal. Ich hoffe, das Wetter in Hamburg passt. In München ist es heute wieder schön.
Das ist wahr, ja. Ich habe keinen Blick auf den Fernsehturm oder Hafen oder was auch immer. Aber ich schaue dafür eine gelbe Hauswand und Trambahnleitungen ein. Perfekt.
Schön. Sagen wir mal, schön urban auf jeden Fall.
Sehr urban.
Und wer sich das Ganze jetzt tatsächlich im Videopodcast anschauen möchte, also auch unsere Gesichter dazu sehen möchte, der kann das tun auf dem YouTube-Kanal von Sport1 oder einfach auf sport1.de. Und dann würde ich gerne noch eure beiden Mitstreiter vorstellen. Und zwar ist für Team Alt, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, noch im Rennen Ansgar Brinkmann und für Team Jung an der Seite von Mats Hummels, Mike Hanke. Die sind allerdings erst nächste Woche dran, von daher konzentrieren wir uns jetzt auf den gestrigen Spieltag und steigen direkt ein mit dem gestrigen Abendspiel, was meiner Meinung nach das schönste Spiel des Wochenendes war. Und die erste Frage, die mich direkt interessiert, ist denn Borussia Dortmund wieder ein echter Bayernjäger?
Boah, ey, würde ich da sagen. Also das nach dem ersten Spieltag weiß ich nicht, aber mich hat das schon begeistert, das Spiel gestern, ne? Und das Mittelfeld der Dortmunder und vor allen Dingen Witzels Tor, ich meine, Daruds Kopfball, also das war schon großartig, Götze nicht dabei. Allerdings, man hat auch gesehen, defensiv, da weiß ich noch nicht so, aber es war schon eine klasse Leistung. Und was mich vor allen Dingen fasziniert hat, über Schmelzer wurde die ganze Zeit nur abgelästert, also ich meine, ich bin ja viel bei Twitter unterwegs, und für meine Begriffe hat er gestern eine Wahnsinnspartie gespielt. Auch Birki stand ja voll in der Kritik immer. Auch Birki, klasse. Also mir scheint, als wachse da was zusammen. Und wir würden uns ja alle wünschen, dass die Liga wieder spannend wird. Und auch Leipzig muss man mitrechnen. Die haben gut gespielt eigentlich. Also so ist es ja nicht. Ich hoffe auf Konkurrenz für den FC Bayern.
Zu Leipzig kommen wir später noch, aber du hast gerade angesprochen, die Frage würde ich jetzt gerne mal an Jonas weitergeben als ehemaliger Innenverteidiger. Die Dortmunder haben jetzt mit Akanji und Diallo die jüngste Innenverteidigung seit Neven Subotic und deinem Bruder. Kann das gut gehen? Also damals sind sie zumindest mal Meister geworden. Ist das vielleicht wieder so ein Fingerzeig in die richtige Richtung? Wir verjüngen uns.
Also die beiden Innenverteidiger sind vielleicht ein bisschen jung. Mats und Neven waren es damals auch. Die haben übrigens nicht im ersten Jahr die Meisterschaft geholt oder das Double. Also die haben sich auch so ein bisschen gefunden. Schmelzer war damals auch noch dabei, auch 88er Jahrgang. Die waren ja auf jeden Fall noch mal jünger. Also auch Piszczek war damals dabei und dementsprechend, weiß nicht, 7, 8 Jahre jünger. Ich finde, also ich fände es super, wenn Dortmund so weiterspielt oder wenn sie irgendwie Bayernjäger, wenn man das so sagen kann, bleiben können. Aber ja, am Ende finde ich, dass man gerade in der ersten Halbzeit war Leipzig eigentlich ja vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich meine, es stand, glaube ich, 3-1 zur Halbzeit. Das war jetzt nicht so, dass das Ergebnis definitiv so aussehen muss. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen mit zu viel Schwankungen behaftet. die Dortmunder, weil Bayern halt, ich meine, wir hatten es jetzt schon ein paar Jahre so, die Bayern sind halt so konstant und so gut, da können noch Spieler gehen, da kann Rudi noch gehen und es stört sie nicht. Ja, ich glaube, Bayernjäger, wenn man das so sieht, weil sie einfach dahinter sind, dann sind sie das vielleicht faktisch, aber ja, ich kann mir nicht, ich würde mir wünschen, wenn es lange spannend bleibt, aber kann es mir nicht vorstellen.
Okay, zu den anderen Protagonisten, die da vielleicht noch eine Rolle spielen können, kommen wir gleich noch. Wir bleiben aber erstmal beim BVB. Ist denn, Rollo, du hast gerade schon das Tor angesprochen von Axel Witzel, der jetzt für viel Geld geholt wurde aus China, der jetzt quasi zum ersten Mal eigentlich in einer der fünf Top-Ligen spielt. Ist das genau der Typ Spieler, den der BVB gebraucht hat? Ich sag mal jetzt in Anführungszeichen der Erwachsene, der vorangeht und die Mannschaft auch führen kann?
Ich weiß nicht, wie erwachsen der ist, ne? Aber also das Tor hat mich schon fasziniert gestern, ne? Muss ich mal sagen. Und so ein Tor musst du erstmal machen und du musst auch da stehen und so. Also auch Dahoud, der hat ja auch große Probleme, fand ich, in der vergangenen Saison. So wie der da reingegangen ist, ich finde das großartig. Und ich glaube schon, dass ich glaube mehrere Typen, nicht der eine Typ, ich glaube mehrere Typen, Reus nicht zu vergessen, Sancho, wie der da gerast ist vom 4:1 auf dem linken Flügel. Also da ist schon jung, dynamisch und mit Power und das hat mich begeistert. Auch wenn es natürlich, da hat Jonas völlig recht, so Phasen gab, da dachte ich auch, oh, Leipzig ist sehr gut, war zeitweise auch besser. Aber trotzdem, also, und vielleicht kriegt Dortmund ja auch noch einen Stürmer, ne? Das muss man, wie immer der ausgesprochen wird, ne? Al-Sasser oder Al-Kasar.
Al-Kasar vom Wasser.
Nur da würde sagen.
Al-Kasar. Ne?
Aber Al-Kasar ist, glaube ich, auf der anderen Seite.
Al-Kasar, ja. Jonas, du kennst dich aus in La Liga, du kommentierst da oft Spiele und siehst viele Barca-Spiele. Was ist denn an dem so besonders und würde der den BVB denn weiterbringen? Weil einen Stürmer brauchen sie ja womöglich noch.
Ja, also es wäre jetzt der letzte Stürmer, den ich dann in die Rolle des zentralen Stürmers bei Dortmund gelegt hätte, um ehrlich zu sein. Also der ist okay, nicht schlecht, der hat einen ganz guten, weil er vieles ganz gut kann, aber jetzt nicht so eine herausragende Eigenschaft hat. Also es ist, ich dachte, wenn Dortmund einen holt, dann eher so leuchtturmmäßig. Also ich meine, da waren, weiß nicht, Dzeko war früher immer auf dem Spiel, jetzt waren es, glaube ich, auch Giroud, Mandzukic und Co. Also eher so Spieler, die tatsächlich richtige Stürmer sind. Auch Alcacer ist jemand, der gerne mal ein bisschen ausweicht, hat einen guten Abschluss. Hat auch einen ganz guten Kopfball, obwohl er nicht groß ist. Also so, wenn er mal frei ist, ist es schon okay. Aber ich persönlich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das fehlende Puzzleteil ist. Also sie haben viele Spieler, die einigermaßen ähnlich sind. Auch Reus, Sancho einfach die Riesendribbler sind, genauso wie Pulisic. Philipp finde ich ziemlich ähnlich zu Alcacer eigentlich, der vielleicht ein bisschen mehr Zentrumschirmer ist noch, also Philipp mehr außen. Aber ansonsten, ja. Und zu Witzel, ich hätte übrigens gedacht, dass Witzel eigentlich nur noch ein Zusatz ist in dem Mittelfeld, die alle irgendwie kicken können, technisch sehr, sehr sauber sind. Mich jetzt auch überrascht, ich fand ihn jetzt sehr gut. Ich habe ihn nicht mega häufig gesehen in den letzten Jahren, dadurch, dass er halt ja schon irgendwo in der Welt rumgedümpelt ist, muss man ja sagen. Die WM hat er sehr gut gespielt. Ja, ich hätte gedacht, dass so ein zentraler Sechser, also Delaney vom Spielertyp her eigentlich viel wichtiger ist.
Der ist ja auch wichtig. Delaney war unfassbar wichtig. Ja. Also wenn ich mir das Mittelfeld angucke, Delaney, Witzel gehört ja auch dazu, Dahoud, das ist schon Reus, das ist ja wahnsinnig. Also kein echter, richtiger Stoßstürmer. Übrigens, wie wird der denn nur ausgesprochen, Jonas?
Das hast Al-Kasar.
Al-Kasar.
Ja.
Ich dachte Al-Kasar, aber gut.
Ja.
Dann haben wir wieder was gelernt. Aber du sagst gerade schon die nächste Personalie, das ist jetzt, wie wichtig ist denn Marco Reus? Weil wir kennen die Vorgeschichte. Wie wichtig wäre der denn, dass der mal wirklich eine Saison, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir ihm das, glaube ich, alle wünschen, dass er mal verletzungsfrei bleibt, ist der denn das Zünglein an der Waage? Also wenn der jetzt morgen wieder für 3 Monate wegfällt, ist dann kannst dann der BVB direkt wieder vergessen? Oder sind sie jetzt tatsächlich so breit aufgestellt, ihr habt es gerade schon gesagt, mit Sancho und Pulisic und wen sie noch alles haben, dass sie das kompensieren können?
Na, also Reus brauchst du. Ich finde Spielfreude, so wie der gestern aufgetreten ist und überhaupt wieder. Ich hoffe, der bleibt gesund, weil das ist für mich nicht vorstellbar. Das wäre wieder so ein Bruch. Möglich, jeder ist ersetzbar, das ist klar. Aber Marco Reus gestern, wenn ich das gesehen habe, muss ich sagen, einfach geil. Und der hat, glaube ich, richtig Lust wieder.
Genau, ich finde schon, dass er der X-Faktor ist eigentlich. Also in dem Alter, ich finde, er hat in den letzten 2 Jahren von der Persönlichkeit eine enorme Entwicklung gemacht. Das finde ich viel, viel reifer, auch in den Interviews. wirkt viel besonderer, viel reflektierter. Und ich finde, das merkt man auch auf dem Platz. Also ich finde wirklich in den letzten 2 Jahren, wenn er gespielt hat, er ist natürlich letztes Jahr lange ausgefallen. Aber ansonsten finde ich, er hat einen unfassbaren rechten Fuß. Er hat eine gute Einstellung gegenüber den eigenen Mitspielern, also was so seine Ansprache angeht. Und ja, er ist so wichtig für den Verein, für die Integration, für alle Spieler, dass im Endeffekt, wenn er verletzt, ist er, glaube ich, tatsächlich jemand, der nicht ersetzt werden kann.
Okay, also ich merke schon, die Kontroverse zwischen alt und jung kriegen wir bei dem Thema noch nicht so auf die Kette. Vielleicht beim nächsten Thema, wo es auf den BVB geht, weil ich habe noch eine abschließende Frage zu Mario Götze. Mario Götze hat gestern 90 Minuten auf der Bank gesessen. Im Pokal hat er gespielt, aber sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, kann man sagen. Gutes Spiel hat er da nicht gemacht, ganz, ganz schlechte Zweikampfwerte. Was gibt es denn für ihn jetzt für eine Saison? Ist er jetzt auf dem Abstellgleis oder wie geht's weiter mit ihm?
Ja, Jonas, sag du mal erst.
Nee, ja, irgendwie, ich dachte bei Götze eigentlich, dass tatsächlich so Favre derjenige ist, der ihn gut hinkriegt. Ich meine, jetzt ist die Saison noch nicht lang, logischerweise. Ich habe ihn auch in dieser Götze-Doku, die ja jetzt vor der WM relativ groß ausgestrahlt wurde, gesehen oder nach der WM. Ja, ich finde, er macht immer noch so ein bisschen so einen introvertierten Eindruck. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er so extrem rausgeht aus sich. Er ist immer noch so mit diesem Stigma behaftet des Wunderkinds und derjenige, der das Tor gemacht hat. Und hat keine richtige Position auch, finde ich. Für mich ist er kein Sechser, für mich ist er vielleicht ein Achter, aber am ehesten ein Zehner, jemand, der vorne Ballkontakte hat, vorne Abschüsse hat, weil er einfach da unfassbare Qualitäten hat. Und ich glaube, dass er tatsächlich gerade durch den Witzeltransfer eigentlich so ein bisschen, ja, einen Nachteil davon ziehen kann, weil er einfach einen Konkurrenten mehr hat. Er ist kein Außenbahnspieler mehr, er ist kein Dribbler, den du außen hinstellst, da ist Sancho, Philipp, Reus, Pulisic, die sind längst an ihm vorbeigezogen, was das angeht, was diesen 1-gegen-1-Punch angeht. Und im Zentrum ist unheimlich viel Konkurrenz und ich finde, er muss Tore machen. Das ist seine Qualität, die ihn immer rausgestochen hat, von anderen abgehoben hat. Und jetzt ist er so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen im Mittelmaß, aber ich glaube nicht, dass er dieses Jahr eine Breakout-Season hat oder dass er irgendwie sich sonderlich durchsetzen wird beim BVB.
Aber wie geht's denn weiter?
Vielleicht müsste er einfach wieder Wunderkind werden. Das war ja ein schönes Wort, was du da gesagt hast. Durch das Tor bei der WM im Finale, ich weiß auch nicht, das hat so richtig einen Bruch gegeben, glaube ich. Da bist du ganz oben und ich so jung und weiß vielleicht gar nicht, wie die geschieht. Vielleicht hat er seine ganze Lässigkeit, seine ganze Freude irgendwie da verloren, auch seine Spontanität. Ich sag ja, der Ausdruck war schön, Jonas, Wunderkind. Vielleicht muss er einfach wieder Wunderkind werden und da irgendwie unbelastet herangehen, einfach spielen. Vielleicht müsste Favre ihm auch sagen, ich meine, ich habe gut reden, ne? Aber vielleicht müsste er ihm sagen, einfach komm, geh auf den Platz und spiel da, wo der Ball ist oder wo du hin möchtest oder so, spiel einfach mit Lust.
Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Ja, ja,
genau das ja eben nicht. Genau das war ja der Knackpunkt in seiner Karriere, glaube ich.
Nein, nicht besser als Messi, sondern spiel einfach so, wie du gespielt hast, wie du Lust hast praktisch. Nicht mit Messi. Das war also, ja einfach Spaß, da hat der Jonas ja recht.
Ich habe irgendwie letztens nochmal, weil ich habe irgendwie so ein Double-Buch von Dortmund 2011, 2012, als sie das Double geholt haben, habe ich hier in meinem Zimmer beim Aufräumen gefunden und so ein bisschen durchgeblättert und da waren halt natürlich, das waren alles nur Standbilder, weil Fotos. Und da habe ich mir so ein paar YouTube-Dokus angeschaut aus dem Jahr und was dieser Junge da gemacht hat. Ja. Also ich meine, der ist Jahrgang 92, der ist in dem Jahr gerade so, ich glaube, er war noch nicht mal 20, also der war noch Teenager. Was der da gemacht hat, das war wirklich unfassbar. Also und auch jetzt übrigens hat er in den Vorbereitungsspielen, da habe ich auch eins kommentiert, hat der technisch Dinge gemacht, die sind unglaublich. Also die sind tatsächlich fast einzigartig, würde ich sagen, in Deutschland. Das heißt, er hat schon noch irgendwo dieses Talent, aber er wirkt immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse und irgendwie, als ob was nicht ganz stimmt. Also, was heißt nicht ganz stimmt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als ob er irgendwann so ein bisschen, ja, sehr bedacht ist, auch keine Fehler zu machen. Und alle schauen natürlich auf ihn. Ist ein bisschen schade natürlich.
Mentales
aber glaube ich immer noch Hoffnung.
Mentales Problem.
Das denke ich auch. Das ist wahrscheinlich der größte Hemmschuh, den er momentan trägt. Aber wir wollen nicht abschweifen und wollen in der Folge jetzt tatsächlich erstmal bei der Bundesliga bleiben. Und bevor wir zu unserem Zündstoff der Woche kommen, wo ja euch wahrscheinlich keiner irgendwie denken kann, um was es da heute geht, schauen wir doch mal auf den Freitagabend. Eröffnungsspiel Bayern gegen Hoffenheim, 3-1 für die Bayern. Die Bayern stellen direkt den nächsten Rekord auf. Das war der 7. Auftaktsieg in Folge. Das hat auch noch kein Bundesligist vorher geschafft. Die Frage, wie, muss man sich allerdings stellen, weil das war ja in der zweiten Halbzeit, war es ja dann tatsächlich mal kurz relativ eng, würde ich sagen. Also bis zu diesem Elfmeter von Ribéry, beziehungsweise das, den Elfmeter ziehen von Ribéry, da wollen wir aber später noch drüber sprechen. Meine Frage an sich ist, Hoffenheim hat 21 Fouls begangen, die Bayern 2.
TSG Holzenbein.
TSG Holzenbein, genau. Und es hätte ja beinahe funktioniert, muss man sagen. Ist das denn der Weg, wie man den Bayern beikommen muss diese Saison? Also jetzt, ich sage jetzt nicht, dass man Teufel komm raus jetzt da reintreten sollte, aber vielleicht die harte Gangart, um zu zeigen, ey, wir lassen uns von euch nicht einschüchtern. Weil ich glaube, genau das ist es nämlich, was den anderen Teams in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Die haben irgendwie so gefühlt schon vorher aufgegeben. Und Hoffenheim, ich meine, Nagelsmann hat sich vorher hingestellt und hat gesagt, wir wollen Meister werden. Und ich finde, das hat man irgendwie gesehen auf dem Platz. Was sagt ihr dazu?
Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich finde, hart spielen ist nie gut. Ich finde nicht, dass Hoffenheim unfair war, das muss ich auch mal sagen. Also klar, das Foul an Coman war unglücklich am Ende. Ich glaube, er ist aber eher dadurch, dass er unter dem Körper mit seinem Bein rutscht, da hat er sich verletzt und nicht beim Kontakt mit der Grätsche. Ich fand nicht, dass sie umgetreten haben. Also das fand ich überhaupt nicht klar. Es waren viele Fouls. Aber das ist auch irgendwie Bayern München und ein Auswärtsspiel. Also wenn du da nicht in die Zweikämpfe gehst, dann hast du auch irgendwo was falsch gemacht. Ich fände, es wäre katastrophal, wenn man jetzt anfängt, gegen die Bayern zu treten. Das macht niemandem Spaß. Das ist schlicht und ergreifend auch unfair und sollte kein Mittel sein.
Wobei der Adams mal eingenordet werden müsste, ne?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen, glaube ich, seinem ja naturell geschundet, was natürlich auch sehr gut ist, weil er...
Müssen ja natürlich festhalten, dass er im DFB-Pokal gesperrt war, weil er noch eine Sperre aus dem Schweizer Pokal absitzen musste. Also da sieht man, was das für ein Typ ist.
Nee, auch Luis Gustavo war immer jemand, der, auch Arturo Vidal übrigens, der mal gerne über die Stränge steckt. Du brauchst ja solche Spieler auch.
Gustavo ist aber auch, der brauchte nur einmal das Bein irgendwie rausstellen, der kriegt da schon Geld.
Hat er schon Geld bekommen, ein gebrannter
Wagen. Also das ist noch ein kleiner Unterschied, finde ich. Aber Adams ein bisschen einnorden, glaube ich, das wird Nagelsmann auch machen.
Ja, klar.
Das ist notwendig, weil die Schiedsrichter haben ihn jetzt ja auch schon gesehen und mal sehen, was beim nächsten Spiel dann passiert. Ne? Da werden die drauf achten.
Ja, dass man schnell ein Raubein, auch Zambrano war ja jemand, der dann einfach wegen jeder Kleinigkeit irgendwie eine gelbe Karte bekommen hat, auch teilweise zu Recht natürlich oder häufig zu Recht, aber...
Also gut, aber findet ihr nicht generell, dass es so ein Zeichen vielleicht auch an die Liga ist, dass man einfach wieder dieses Selbstbewusstsein, was Hoffenheim hatte, und meiner Meinung nach, wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, wäre das, glaube ich, nicht 3-1 ausgegangen. Ich glaube, dann wären wir wahrscheinlich mit einem Unentschieden rausgegangen. Weiß ich nicht, aber ich finde das generell, das Auftreten von Hoffenheim, also das hat mir gut gefallen. Ich hoffe auf mehr solcher Spiele gegen die Bayern.
Das wurde aber auch schon gezeigt in der letzten Saison. Ne? Ich meine, Gladbach, Hoffenheim haben da auch gewonnen. Stuttgart im letzten Spiel bei den Münchnern, okay, da waren sie schon in WM-Form. Das zählt also nicht mehr. Also da sind schon Möglichkeiten. Ne? Frühes Pressing und so weiter und gar nicht die Bayern erst ins Spiel kommen lassen. Ich weiß nur nicht ganz ehrlich, vielleicht weiß Jonas da mehr oder du auch. Wie geht man eigentlich mit diesen Einlagen von Ribéry um? Ich meine, eine Flugeinlage, oder er geht ja auch gern mal so an den Körper, an den Kopf, an den Hals, weiß ich wo. Da bin ich mir auch im Unklaren, wie man damit umgeht als Gegner. Ne? Aber schon dagegen halten, Pressing und auch Zweikampfhärte zeigen.
Ja, also was heißt damit umgehen? Ich meine, er ist jemand, der ein bisschen auf einem schmalen Grat wandert, auch manchmal durch seine impulsive Art. Das ist längst bekannt, hat auch mal in einem Champions-League-Halbfinale gegen Lyon eine rote Karte gesehen. Also
ja, aber die deutschen Schiedsrichter sind dann, die Bundesliga-Schiedsrichter, da hat er, glaube ich, einen anderen Stellenwert.
Ja, das ist vielleicht manchmal so, weil er halt irgendwie so ein Superstar ist. Ja, trotz allem muss man dann natürlich auch irgendwo cool bleiben. Also vielleicht kann man ihn ja auch als Gegner, ist es ja auch manchmal ein probates Mittel, einfach jemanden noch ein bisschen zu provozieren, ein bisschen kommen zu lassen. Man muss natürlich selber dann cool bleiben. Es ist natürlich, ja, er lebt von dieser Explosivität und von dieser, ich sage jetzt mal, Grundunruhe, die in ihm steckt. Dadurch ist er einfach explosiv und kann irgendwie mega viele 1-gegen-1 gewinnen. Ich finde, in den letzten Jahren ist er relativ ruhig geworden, eigentlich zumindest ein bisschen ruhiger als so in seinen ja, Mid-20ern, End-20ern. Aber ich finde es gut. Ich mag das, dass es das im Spiel gibt. Das reibt einen auf. Ich habe das als Mitspieler gerne gemacht, weil das auch Spieler sind, die immer irgendwo einen Unterschied machen, immer was Besonderes machen, sich nicht einnorden lassen in ein System. Ich finde, davon lebt der Fußball und es wäre schade, wenn wir diese Leute nicht mehr haben.
Wir brauchen einen Materazzi.
Materazzi.
Und Gattuso und wie sie alle heißen. Bei den Bayern gibt es noch eine Personalie, über die ich ganz gern reden würde, und die heißt Jerome Boateng. Jerome Boateng hat mit Süle in der Innenverteidigung gespielt von Beginn an. Dein Bruder Jonas hat 90 Minuten auf der Bank gesessen, hat allerdings im Anschluss direkt getwittert, dass sich keiner verrückt machen soll. Weil die Frage ist, momentan sieht es ja tatsächlich so aus, als sei Süle der Innenverteidiger, der gesetzt ist. Wenn Boateng dann tatsächlich noch zu Paris wechseln sollte, was wir jetzt nicht wissen, wie geht's dann weiter? Sind die Bayern da nicht in der Innenverteidigung viel zu schwach besetzt? Also dann haben sie im Prinzip als Backup nur noch Martinez, der auch gerne mal verletzt ist, aber eigentlich ja auf einer anderen Position spielt.
Also man muss ja grundsätzlich sagen, dass die vier Innenverteidiger momentan ja alle Weltklasse sind. Also auch Martinez in der Innenverteidigung spielt sensationell. Das heißt, ich finde jetzt nicht, dass da extreme Not am Mann ist. Wenn Boateng wechseln sollte, glaube ich schon, dass sie noch einen holen. Ob jetzt Süle der Abwehrchef ist, weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Das sind drei Spiele. Das ist ein Spiel gegen Drochtersen, sagen wir es mal so. Pokalspiel, dann war das ein Supercup, der, ja, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger ein wirklich ernstzunehmendes Pflichtspiel ist. Und jetzt der Bundesliga-Auftakt. Also da werden noch so viele Spiele gespielt. Ich werde jetzt keine Floskel bedienen. Aber
keine Angst, wir haben kein Phrasenschwein.
Das ist viel zu früh für eine Tendenz oder was auch immer. Und Abwehrchef, ich meine, Süle ist ein guter Spieler, ein sehr, sehr talentierter und junger Spieler. Aber ob das jetzt ein Abwehrchef ist oder nicht, ich finde, für mich existiert diese Diskussion gar nicht, aber ja.
Okay, wobei man ja sagen muss, Boateng hat nur 47% seiner Zweikämpfe gewonnen, was ja jetzt für einen Innenverteidiger nicht gerade ein Topwert ist. Und sieht auch schlecht aus gegen Jalai da beim Ausgleich, beim 1:1. Also
gut, aber gestern hat Sergio Ramos gegen Girona auch nicht gut ausgesehen. Und das ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. Also erstens, ich halte nichts von Statistiken. Es gibt Spieler, die gehen gar nicht in Zweikämpfe, sondern holen sich nur irgendwo den Ball ab, wenn sie wissen, dass sie den Zweikampf gewinnen, und haben dann, weiß ich nicht, 75% Zweikämpfe, aber nur 4 geführt. Ich habe lieber Spieler, die auch mal in Zweikämpfe gehen, die sie nicht immer gewinnen müssen, oder wo man ein bisschen aushilft. Genauso, wenn man noch irgendwo quasi retten will, obwohl es nicht sein Gegenspieler ist und man kommt zu spät, ist dann auch häufig ein Falle verlorener Zweikampf. Also einen Spieler an einem Wert aufzuhängen, finde ich fatal. Ich fand sein Selbstvertrauen wieder ein bisschen besser, also so seine Selbstverständlichkeit auch im Passspiel, die war in dem Spiel auf jeden Fall wieder besser bei Boateng. Die Zweikämpfe, ich meine, wenn du in Luftzweikämpfe gehst, kannst du mal einen verlieren, aber
in der Form, kein Argument. In der Form, in der er mal war, ist er nun auch nicht mehr. Ne?
Also das definitiv nicht, nein.
Also ich weiß auch nicht, was Paris Saint-Germain einfällt, ihn gerade zu holen. Also gerade jetzt, ne? Oder vielleicht kommt ja auch da seine Form wieder in Frankreich. Ich weiß gar nicht, du kennst dich in den internationalen Ligen besser aus. Wird da nicht ganz so schnell gespielt oder ist Paris da so überlegen? Also ich finde, für mich macht er keinen guten Eindruck. Vielleicht sollte er auch ins Schaufenster nochmal gestellt werden. Dein Bruder hätte da auch spielen können. Also oder gibt es da irgendwie sportliche Gründe, die du siehst, dass Mats nicht gespielt hat und Jerome gespielt hat?
Also ich glaube, das liegt eher daran, dass sie einfach rotieren wollen. Ich meine, Mats hat davor beide Spiele gemacht, Pokal und DFB-Pokal. Da haben die anderen nicht oder beide nicht gespielt oder nicht beide Spiele gemacht. Also von daher, das ist eine Rotation, das läuft nun mal so ab. Ich meine, jetzt hat es in dem Fall Mats getroffen. Im ersten Champions-League-Spiel trifft es vielleicht jemand anderen. Also auch Mats saß letztes Jahr gegen Paris, glaube ich, in der Champions-League mal auf der Bank und es wurde kein Fass aufgemacht. Also für mich ist das einfach, das ist eine pure Rotation, das ist ein Luxusproblem. Ich finde Boateng jetzt auch noch nicht so prickelnd momentan von seiner Form her. Er hat natürlich trotzdem auch, ich weiß nicht, war das, ich glaube, vorletztes Jahr haben er und Mats mal auch 2-3 Länderspiele am Stück gemacht. Die waren absolute Weltklasse. Und man weiß ja auch, dass er das kann. Boateng hat teilweise so sensationell gespielt, gerade unter Pep. Er braucht natürlich Physis. Er lebt davon. Er braucht seine Frische, seine Fitness. Und ja, hat einfach viel muskuläre Verletzungen gehabt in den letzten Jahren. Und wenn du immer mal wieder verletzt bist, ich kann das tatsächlich ganz gut nachvollziehen, dann kommst du nie rein, dann wirst du nie fit. Du kannst da mitspielen, aber da fehlt einfach was zu deiner Topform. Also da finde ich es gut, dass am Anfang ihn reinzustecken und zu schauen, hey, komm, du musst Feedbacks kriegen, wir vertrauen dir. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Nico Kovac ihn gerne abgeben möchte. Also das kann ich mir in der späten Phase der Transferperiode auch nicht mehr vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass er noch Gag weggeht.
Oh. Genau, das war ja genau mein Einwand, weil ich finde, dann ist es halt einfach auf der Position einfach zu dünn mit Martinez als einem Backup, das du hast. Also vor allen Dingen, wenn du weißt, dass da sich auch gerne mal einer verletzt. Aber gut, Dann wollen wir es hierbei mal belassen bei den Bayern und kommen noch, bevor wir wirklich zum großen Thema kommen, noch kurz auf die Verfolger, weil die ja alle nicht so performt haben, wie sie, glaube ich, gerne gewollt hätten. Und zwar denke ich da an Leverkusen, die in Gladbach verloren haben. Schalke hat in Wolfsburg verloren. Hoffenheim, gut, die haben jetzt tatsächlich direkt gegen Bayern gespielt, haben auch verloren. Und Leipzig gegen BVB. Aber das sind, sage ich mal, von den fünf, die man jetzt ausgemacht hat, haben vier schon verloren. Bis auf den BVB.
Was das heißt überhaupt nichts. So, ich zahle jetzt 3 Euro.
Wir haben passt, ich nehme 3 von mir dazu. Ja.
Also ganz ehrlich, nach dem ersten Spieltag und unter den Bedingungen, auch zum Beispiel, da kommen wir gleich noch zu Wolfsburg-Schalke. Ich weiß gar nicht, ob man das so werten kann überhaupt. Das sollte aus der Wertung genommen werden. Hoffenheim, hast du selber schon gesagt, ist auch wäre 1-1 für meine Begriffe wahrscheinlich ausgegangen, wenn Ribéry's Abflug da nicht mit dem Elfer bestraft worden wäre. Ja, und Dortmund, das haben wir vorhin schon geklärt, Leipzig, das muss auch relativiert werden. Die sind beide fähig dazu, da oben mitzuspielen, werden auch wohl da oben mitspielen. Aber wer nun genau wo und in welchen Nuancen da mitspielt, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Oder, Jonas?
Ja, ich meine, Leverkusen spielt auswärts in Gladbach. Ich habe jetzt auch schon mal leichtere Bundesliga-Auftaktspiele erlebt. Also
in der ersten Halbzeit. Ne?
Die waren besser. Und übrigens Dortmund damals in dieser Meistersaison 2011, 2012 verlieren auch das Spiel, erstes Spiel in Leverkusen oder glaube ich sogar zu Hause gegen Leverkusen. Also ich sehe das ganz genau wie du. Also erstes Spiel, das ist schon schwierig, da eine Aussage zu treffen. Schalke ist vielleicht ein bisschen bitter, aber ja, das ist alles längst nicht in Stein gemeißelt. Nur weil jemand ein Spiel verliert oder mal nicht gut spielt am ersten Spieltag.
Sag dir noch ein Beispiel. Frankfurt hatten einige schon abgeschrieben. Ab und so weiter und super Pokal und aus dem Pokal raus, super Cup verloren. So, und dann gewinnen die plötzlich in Freiburg, wo es ja nun nicht einfach ist zu gewinnen. Also das zeigt ein super Beispiel, auch Mainz gegen Stuttgart. Das sind alles Beispiele dafür, dass du ganz schwer da Prognosen abgeben kannst. Und das, eins will ich auch nochmal sagen, ich zahle nochmal 3 Euro. Testspiele und Pokalspiele für den Bundesliga-Start zählen nicht. Das geht am Start los.
Es geht am Start los. Okay, dann wollen wir das damit mal abschließen. Eure Prognose ist, es ist noch nichts entschieden und es wird eine unfassbar spannende Bundesliga-Saison.
Naja,
das glaube ich nicht.
Das hast du gesagt.
Okay, gut, dann machen wir an der Stelle einen kurzen Cut und melden uns gleich wieder mit dem Kollegen Alex Feuerherd von Colinas Erben und reden natürlich über das große Thema des Wochenendes, auch wenn ihr es wahrscheinlich schon alle nicht mehr hören könnt. Den Videoschiedsrichter. Bis gleich.
Der Videobeweis ist scheiße, Alexa. Ruf den DFB an.
Und damit sind wir zurück und sind beim Zündstoff der Woche, was diese Woche keine andere Schlussfolgerung zulässt als den Videobeweis. Und an der Stelle darf ich unseren vierten Mann im Boot begrüßen. Ich sage schönen guten Morgen zu Alex Feuerherd von Colinas Erben, der unser Schiedsrichter-Experte sein wird diese Saison und uns jedes Mal, wenn es irgendwas Kniffliges gibt, mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist so viel passiert am Wochenende, es ging los. Deswegen würde ich sagen, wir machen es chronologisch und beginnen beim Freitag. Und zwar mit der, in meiner Ansicht nach, der Schwalbe vom Ribéry, die zum Elfmeter geführt hat. Und was mich da interessieren würde, wieso greift da der Videoschiri nicht ein und dann wird aber der Elfer wiederholt? Also das sind Sachen, die kann man doch ehrlich gesagt auf der Tribüne als Fan nicht so wirklich nachvollziehen, Alex. Wieso ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist am Freitag?
Ja, da ist im Prinzip das Hauptproblem natürlich schon benannt, ne? Wir hatten eigentlich in der Rückrunde der vergangenen Saison und bei der Weltmeisterschaft eine recht hohe Eingriffsschwelle für die Videoassistenten. Das ist eigentlich auch gut so gewesen. Denn nochmal, die sollen ja nur eingreifen, wenn es sich um einen klaren und offensichtlichen, also unzweifelhaften Fehler handelt. Bei Ribéry spricht natürlich wesentlich mehr für eine Schwalbe als dafür, dass es ein Foulspiel gewesen ist. Man kann jetzt vielleicht sagen, der ist abgesprungen, weil dann Nordfight vor ihm auch mit seiner wilden Gerätsche irgendwann liegen bleibt und er da nicht anders drüber kommt, als drüber zu springen, klar. Also wenn man da sagt, da greift man nicht ein, da kann ich vielleicht irgendwann noch mitgehen und sagen, gut, wenn die Eingriffsschwelle sehr hoch liegt, dann ist das vielleicht irgendwo noch zu rechtfertigen. Das Problem ist natürlich dann, wenn andere Beispiele dazukommen, wie der Eingriff eben bei der Strafstoßausführung oder besser gesagt nach der Elfmeterausführung und dann später auch beim Tor von Thomas Müller, wo geprüft worden ist und dann auf Handspiel erkannt worden ist. Und wenn man dann noch sieht, wie der Spieltag weitergegangen ist, muss man sagen, die Eingriffsschwelle, die lag doch sehr, sehr niedrig an diesem Spieltag. Und das führt dann immer so ein bisschen dazu, dass alle sagen, ist es nicht so, dass die Videoassistenten so ein bisschen übereifrig sind, dass sie dem Schiedsrichter teilweise die Entscheidung aufdrängen? Wir werden ja bestimmt noch sprechen über Wolfsburg gegen Schalke, wo sogar Jochen Drees also der neue Projektleiter Videobeweis beim DFB gesagt hat, für ihn waren das zwei Eingriffe, die es nicht hätte geben dürfen. Und so ergibt sich ein Gesamtbild, wo man sagen muss, dass die Videoassistenten das doch zu stark dominiert haben von draußen.
Ja, aber das ist die Frage, wieso kriegen wir es denn in der Bundesliga nicht hin? Ich habe mal nachgezählt, wir hatten am Wochenende, also egal, ob es jetzt berechtigt war oder nicht, in 9 Bundesligaspielen an diesem Wochenende hat der Videoassistent insgesamt 12-mal eingegriffen. In 64 Spielen bei der Weltmeisterschaft waren es insgesamt 20-mal, also nur 8-mal mehr. Und da hat jeder gesagt, es funktioniert. Also, und ich hatte auch den Eindruck, dass es letzte Saison in der Rückrunde zumindest irgendwie ein bisschen besser war. Warum wird denn jetzt so zurückgefallen in alte Muster?
Das ist die entscheidende Frage, die man sicherlich auch beim DFB besprechen und klären muss, warum das so ist. Ne? Denn nach der Weltmeisterschaft hat natürlich alle jetzt hohe Erwartungshaltungen. Also ich möchte noch einen Punkt da einwerfen, der sicherlich eine Rolle spielt bei der Diskussion. Also es ist doch klar, dass wenn Bayern gegen Hoffenheim spielt und der Spieler, der da beim Strafstoß einbezogen ist oder der da den Strafstoß verursacht haben soll, beziehungsweise den bekommen haben soll, wenn der Franck Ribéry heißt, ist das natürlich was anderes, als wenn Argentinien gegen Island spielt oder England gegen Kolumbien. Da ist man emotional schon nochmal mit einer ganz anderen Werf dabei, als das bei der Weltmeisterschaft der Fall gewesen ist. Das prägt und bestimmt die Diskussionen ganz sicherlich auch, aber das soll davon nicht ablenken, dass man sagen muss, es ist natürlich einfach nicht gut gelaufen. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Videoassistenten wollten es irgendwie zu gut machen, wollten mehr sein als dieser Airbag, als der sie ja sein sollen, nach Maßgabe des DFB. Da hat sich so ein bisschen die Bordautomatik in gewisser Weise verselbstständigt. Ne? Also das ist da nicht mehr so gewesen, dass die Schiedsrichter das Auto noch gefahren sind, sondern plötzlich ist da eingegriffen worden von außen. Vielleicht so ein bisschen mit der Maßgabe auch, wir treffen hier die bessere Entscheidung und greifen nicht nur bei klar Falschen ein. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Wenn man hört, was Jochen Drees gesagt hat, da zum Spiel Wolfsburg-Schalke, dann ist das vielleicht so ein Erklärungsansatz. Er hat gesagt, vielleicht hatte man Angst, eine falsche Entscheidung zu übersehen. Da habe ich so ein bisschen aufgemerkt, weil ich gedacht habe, okay, aber das ist doch eigentlich schon in der Rückrunde ganz ordentlich gelaufen, nach einer ziemlich chaotischen Hinrunde in der vergangenen Saison. Warum fällt man jetzt in alte Muster zurück? Das muss dringend geklärt werden, denn die Erklärung liegt nicht unbedingt auf der Hand, finde ich.
Okay, dann will ich jetzt die Frage einfach mal weitergeben an unsere zwei Experten, weil wir wollen jetzt endlich mal eine Kontroverse schaffen. Ja, erstmal deine allgemeine Meinung zum Videobeweis.
Ja, also ich war von vornherein eigentlich sehr skeptisch. Wo ich d'accord bin, ist Goal Control, das ist das eine. Und das zweite ist Abseitslinie. Weil das sind für meine Begriffe objektivierbare Dinge, die man auch per Videobeweis klären kann. Ja, das Beispiel am Wochenende, genauso wie bei der Weltmeisterschaft, der nicht gegebene Elfer für Serbien zum Beispiel von Brüch, wo er nicht gepfiffen hat und wo auch der Videoschiedsassistent nicht eingegriffen hat, das sind alles Ermessensspielräume. Das haben wir beim Freitagsspiel gesehen. Ribéry, da sagt die eine Seite, klar, das ist eine Schwalbe, die andere sagt, ja, wo soll er denn hin? Das ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Also genauso wie beim Handspiel von Müller. Ich finde, das sind immer noch Ermessensspielräume und anstatt, dass da jetzt einer entscheidet, entscheiden da jetzt mindestens zwei. Bei der WM waren es, glaube ich, noch mehr Leute, die da saßen. Supervisor gab es da, glaube ich, auch noch. Also alles, was Ermessensspielraum ist, da sind wir, wenn wir ehrlich sind, nicht weitergekommen. Geht der Arm raus, wird die Körperfläche vergrößert beim Handspiel? Ist das eine Schwalbe? Ist da doch eine Körperberührung? Ist da keine? Und wenn ja, Körperberührung, ist das eine normale Körperberührung oder führt die zum Foul? Also ich bin der Auffassung, dass Videobeweis bei allen Dingen, wo es Ermessensspielräume gibt, nicht wirklich hilfreich ist. Und da wir das nicht so in den Griff kriegen und glaube ich auch nicht, dass das irgendwie weiterhin sinnvoll ist. Die Premier League, Jonas, du wirst es ja nun auch wissen, hat den Videobeweis abgelehnt. Ich weiß noch nicht direkt aus welchen Gründen, aber mir scheint das einzige sinnvoll zu sein. Ich wäre nur d'accord bei der Abseitslinie. Wenn die dies ja jetzt neuerdings kalibriert, denke ich mal. Und wenn das so ist, das ist objektivierbar. Aber alles andere, wo Ermessensspielräume sind, das halte ich nicht für sinnvoll.
Jonas, deine Einschätzung, wie stehst du generell zum Thema Videobeweis?
Also generell bin ich absoluter Befürworter. Also ich finde, man muss mit diesem Tool arbeiten, man muss mit der Zeit gehen und man kann einfach viel verhindern. Ich finde es auch eine Katastrophe, wie es jetzt am ersten Spieltag umgesetzt wurde. Das geht gar nicht. Wir hatten auch bei der Club-WM vor 2 Jahren das erste Mal so einen Test. Das ist auch ein bisschen lachhaft. Da hat irgendwie eine Entscheidung 4 Minuten gedauert. Da haben sich Cristiano Ronaldo und Co. währenddessen, weiß ich nicht, hingesetzt und Karten gespielt, gefühlt, weil sie so lange gebraucht haben. Also das hat schon katastrophal angefangen. Ich finde, sie hätten viel mehr Testlauf benötigt davor, bevor man auf die große Bühne geht. Bei der WM hat es super geklappt, aus genau den Gründen, die Alex gesagt hat, weil man einfach nicht so viele Sachen auch angeschaut hat. Also das war eine viel klarere Linie, wann man den Videoassistenten einbezieht. Also ich fand, das war bei teilweise Entscheidungen, wo es wirklich, wo ich schaue mir das dreimal an, denke mir immer noch, wow, okay, jetzt kommt der Nächste und muss wieder subjektiv entscheiden, ob es ein Foul ist oder nicht. Bei klaren Sachen einschreiten. Ich finde, die Linie war, ich weiß nicht, warum man sie verlassen hat. Man muss es wieder hinbekommen, dass es irgendwie funktioniert, weil ohne geht's nicht mehr. Also es haben sich auch in der Premier League übrigens ziemlich viele Spieler darüber aufgeregt. In Spanien waren sehr viele ziemlich froh. Beim Supercup in Spanien gab es direkt am Anfang eine Entscheidung mit einem Abseitstor, das dann durch den Videobeweis eben korrigiert wurde. Also es ist ein Mittel, was man braucht. Ohne geht's definitiv nicht mehr. Aber in der Umsetzung natürlich, ja, schwierig. Ich meine, 64 Spiele, 20 Entscheidungen oder wie viel waren es? Und 9 Spiele, genau. Und 12. Das sind natürlich auch Zahlen, die auch wirklich eine Katastrophe sind. Also da wird es auf lange Sicht, wenn das so weitergeht, macht es ja auch keinen Spaß zum Zuschauen. Und was ich zum Beispiel auch sagen muss, diese, ich nenne sie jetzt mal, möchte gern Transparenz mit der Entscheidung auf dem Videowürfel. Also das ist kein Weg, um eine Sache transparenter zu machen, als ob nicht jeder wusste, worum es bei diesen Entscheidungen geht. Also wenn ein Ball jetzt irgendwo an die Hand geht und plötzlich kommt der Videoassistent oder irgendwo an den Körper, da weiß natürlich jeder, worum es geht. Und nur weil es jetzt auf einem Videowürfel steht oder irgendwo eingeblendet wird. Also ich finde die Protokolle, wie man sich darüber unterhält, die fände ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Wer welche Meinung hat, welches das Kriterium ist, was angeschaut ist, wenn wir zum Beispiel Ribéry nehmen. Also ich glaube, es gab ja irgendwo einen Kontakt. Ich glaube, das ist irgendwie nicht zu bestreiten. Aber Ribéry hebt halt vorher ab. Und das heißt, der Kontakt war nicht die Ursache für das Fallen. Ich fand die Begründung, auch wenn ich jetzt ein bisschen aushole, im Pokalfinale. Ich weiß nicht, wer Schiedsrichter war.
Felix Zweier.
Felix Zweier, genau. Die Begründung, die er gegeben hat, fand ich zwar nicht für den Fall passend, weil es einfach für mich ein klares Foul war von Boateng, aber dass er gesagt hat, das Fallen hat nicht zum Kontakt gepasst, das fand ich ja super, weil ich dann sehe, okay, das sind Dinge, auf die Schiedsrichter achten. Das wird mitbewertet, aber im Fall von Ribéry scheinbar nicht. Also da hat es nicht so gut funktioniert. Prinzipiell muss es einheitlich werden. Es muss eine klare Regel geben. Ich finde, es muss klar kommuniziert werden, warum eine Entscheidung dann so getroffen wurde und warum nicht. Und dieses sich immer ein bisschen rausreden, das war übrigens bei mir der erste Gedanke, als es um diesen Videobeweis ging, der auch bei uns vorgestellt wurde, bei The Zone, mit der Tatsache, dass man die Schiedsrichter schützt. Also klar, der Schiedsrichterberuf ist ein schwieriger, aber das soll nicht das Ziel sein. Das Ziel ist es nicht, die Schiedsrichter aus der Schusslinie zu nehmen, sondern es irgendwo ein bisschen, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, gerechter, weil ich das Wort auch immer ein bisschen dämlich finde, aber einfach so zu machen, dass halt klare Tore, wenn ein Ball im Tor war, zum Beispiel diese Torlinientechnologie ist perfekt, genauso soll es passieren, wenn Ball im Tor ist, soll es zählen und wenn nicht, genauso finde ich, sollte das auch bei Abseits passieren. Aber auch da habe ich jetzt wieder gesehen, manche Linienrichter heben dann schnell die Fahne, manche nicht. Ich dachte, man ist eigentlich angehalten, ein bisschen, wenn man nicht ganz sicher ist, eben die Fahne unten zu lassen, damit der Videoassistent eingreifen darf. Also da finde ich es eher noch so ein bisschen an einem Strang ziehen, das zusammen machen. Weil ohne, ich finde es super, dass sie auch so, ich sage jetzt mal, ein bisschen stoisch damit umgegangen sind. Das heißt, auch gegen negative Ereignisse ein bisschen gefeilt waren und das weitermachen, sich verbessern wollen. Prinzipiell finde ich, dass wir gute Schiedsrichter haben, dass auch viel gesehen wird, aber es...
An der Stelle will ich jetzt mal kurz einhaken, weil das wäre genau meine nächste Frage, ob die Schiedsrichter einfach schlechter sind in Deutschland. Also wir haben jetzt, Bastian Dankert hat das Eröffnungsspiel gepfiffen. Ich habe ein bisschen recherchiert und Bastian Dankert war übrigens der Schiri, der im Jahr 2015 das Handtor von Andreasen gegen den 1. FC Köln gegeben hat und auch der Schiri, der die Schwalbe von Timo Werner 2016 übersehen hat beim Spiel Schalke gegen Leipzig. Und er hatte insgesamt 11 Einsätze in der zweiten Liga und wurde danach direkt zum Bundesliga-Schiri gemacht. Also das ist jetzt für mich die Frage oder irgendwie zeigt es doch dann sind doch unsere Schiris einfach nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Oder sehe ich das falsch, Alex?
Ich glaube, dazu muss man sagen, erstmal, dass in den vergangenen Jahren 9 erfahrene Schiedsrichter ersetzt werden mussten, die aus Altersgründen ausgeschieden sind. Darunter waren solche Leute wie Knut Kircher, Peter Gagelmann, Thorsten Kienhöfer, Wolfgang Stark.
Aber wieso, da kann ich auch direkt einhaken, wieso gibt es denn diese Altersregelung überhaupt? Also die haben jetzt nicht so für mich den Anschein gemacht, jetzt müssten die jetzt unbedingt in Rente gehen und wären fußlahm.
Das wäre natürlich viel zu hart, das stimmt schon, aber wenn man 47 Jahre alt ist, dann will der Körper nicht mehr ganz so, wie wenn man vielleicht Anfang 30 ist. Rollo wird das vielleicht bestätigen können, oder?
Ja, also komm, mein Körper will noch und ich bin 69, also 47 ist ja noch mal weit weg irgendwie. Also ich finde das auch Quatsch. Also ich finde, mittlerweile machen auch die etwas älteren fitten Eindruck und alle Schiedsrichter, die ausgeschieden sind, da hatte ich den Eindruck, die sind körperlich durchaus in der Lage, noch da zu laufen und zu pfeifen und sie haben Erfahrung. Also wenn man sogar die Altersgrenze für Quoten ist ja auch erhöht worden, wie ich weiß, von 49 auf 59. Also sagen wir mal so, bis 52, 53 kann man durchaus pfeifen, so wie fit die alle sind. Also dass die Altersgrenze muss dringend nach oben geschoben werden. Wobei Schiedsrichter, die man nicht so mag, ja gut, dann
subjektiv. Ja gut, man sagt ja unter Schiedsrichtern immer, es gibt nicht alt und nicht jung, sondern es gibt nur gut und schlecht und da ist sicherlich auch was dran. Aber die Fitnesswerte von Schiedsrichtern, die auf die 50 zu gehen, sind schon deutlich schlechter, das muss man schon auch so sagen. Da gibt es ja relativ objektive Kriterien, um sowas zu bewerten. Aber gut, selbst wenn das so wäre, wäre das Problem ja nur sozusagen nach hinten verschoben. Dann setzt man sie halt auf 50 Jahre rauf oder auf 52 und stellt sich das Problem irgendwann dann genauso. So ist das nicht. Aber die Frage war ja, sind die zu schlecht dafür? Das sind sie insgesamt natürlich nicht. Aber wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt 26 Bundesliga-Schiedsrichter. Natürlich sind die nicht alle gleich gut. Das ist vollkommen klar. Bastian Dankert ist vielleicht auch nicht unbedingt einer, der zur allerersten Garde gehört. Auch international, das stimmt sicherlich auch. Aber ich glaube, das sollte man jetzt gar nicht mal zu negativ sehen. Ich glaube, dass was Jonas und was Rollo gesagt haben zum Videobeweis, dass das sehr viel hilfreicher ist, weil die grundsätzliche Problematik damit einfach angesprochen ist, die ja nicht nur jüngere oder ältere Schiedsrichter trifft. Rollo hat gesagt, es wird problematisch, wenn es um Ermessensspielräume geht. Das sehe ich auch so. Wir sollen ja eigentlich ja kontrovers diskutieren. Jetzt muss ich leider zustimmen an der Stelle. Das ist in der Tat der Fall. Wenn es in den Graubereich geht, dann haben wir ein Problem, weil man immer sich die Frage stellen muss, wo verläuft denn eigentlich die Grenze zu einem klaren und offensichtlichen Fehler? Jonas hat ja auch schon gesagt, ja, ne, bei Ribéry, da kann man drüber diskutieren, was jetzt Schwalbe oder was, das so eben gerade noch nicht. Andererseits hat er gesagt, das ist auch in sehr vielen Punkten ist der Videobeweis tatsächlich hilfreich gewesen bei der Weltmeisterschaft, wo man diese Grenze relativ sinnvoll gezogen hat. Übrigens, wie ich finde, auch in der Bundesliga-Rückrunde. Denn um ganz kurz mal so an einer Stelle doch die Fakten einzufügen, es heißt ja immer, bei der Weltmeisterschaft sei es auch deswegen so gut gewesen, weil die so selten eingegriffen hätten. Tatsache ist aber auch, in der Bundesliga-Rückrunde der vergangenen Saison haben sie sogar noch seltener korrigiert. Mhm. Bei der Weltmeisterschaft gab es eine Korrektur, nicht eine Überprüfung, eine Korrektur. Alle 3, irgendwas Spiele, in der Bundesliga-Rückrunde alle 5, irgendwas Spiele. Und die Prüfungen
gingen. Aber wieso bleibt man da nicht bei dem Muster? Also das Problem, was der DFB jetzt langsam bekommt, ist, also gestern wurden Umfragen gemacht, beim Doppelpass war die Frage der Woche, macht der Schiedsrichter, der Videoschiri die Bundesliga kaputt? Und da haben 65% gesagt, ja, tut er. Also es ist ja mittlerweile sogar so, dass die Fans auch wieder die Geduld verlieren. Und
aber da spielen noch ein paar andere Gründe eine Rolle. Ne? Wir dürfen das nicht vergessen, die sollten wir zumindest erwähnen, dass die Spieler nicht mehr richtig jubeln können und die Fans auch nicht, weil sie abwarten müssen. Das heißt, die Emotionen werden rausgenommen. Und dann hatte man versprochen, das soll für die Fans transparenter werden. Das ist auch nicht gelungen, weil man phasenweise nun nicht wusste, worum geht es eigentlich?
Also es sollte ja diese Tafeln sollten ja ein Rollo. Du ja. Warst im Stadion in Bremen, gab es ja auch einen Videobeweis. Wurde denn da was eingeblendet bei der Überprüfung?
Nee, da wurde nichts eingeblendet, aber ich saß natürlich neben Hansi Köpper und hatte die Zeitlupe und sah, dass sich die Haarspitzen von Pizarro, darum ging es um Abseits dann, vielleicht bewegten, aber es war auch Wind in Bremen. Also insofern, aber da hätte man durchaus auf die Tafel schreiben können, Videobeweis, Abseitsstellung, Pizarro berührt, nein, so, fertig, aus.
Ja, die Frage, Alex, wieso wird das nicht gemacht? Also das wird angekündigt und dann wird es aber nicht umgesetzt. Woran liegt das?
Also die Texteinblendungen haben teilweise geklappt und teilweise nicht geklappt, wie ich das aus den Stadien weiß. In München zum Beispiel gab es beim ersten Videobeweis keine Einblendung. Bei der Prüfung von Thomas Müllers Handtor hat es diese Einblendung dann gegeben. Mhm. Aber man muss ja, glaube ich, an der Stelle auch weiter fragen, warum werden keine Bilder gezeigt wie bei der Weltmeisterschaft. Das ist ja die Forderung gewesen, auch für die Bundesliga, sinnvollerweise natürlich. Denn das fanden alle gut, endlich Transparenz in den Stadien. Und da kann ich mich jetzt zunächst mal nur an der offiziellen Erklärung der Vereine und der DFL orientieren. Die war letztlich dreigeteilt. Erstens, und das ist tatsächlich bestätigt, die Vereine sind dagegen. Fragt gerne mal die ganzen Bundesliga-Manager, die ganzen Geschäftsführer, warum eigentlich? Ob die Schiss haben, dass ihnen die Fans die Bude abreißen, wenn das so ist, oder warum das nicht geändert wird. Also die Vereine haben tatsächlich dagegen gestimmt. Das ist eine verlässliche Information nach meiner Kenntnis. Zweitens, das ist so ein Bereich, den ich auch nur sehr begrenzt verstehe, muss ich sagen. Zweitens hieß es, die technischen Voraussetzungen seien nicht überall gleich. Die Videowürfel seien nicht überall gleich gut, um diese Szenen zu übertragen. Das lasse ich dahingestellt, das kann ich nicht beurteilen. Es kommt mir aber komisch vor. Zumindest scheint es mir kein Zustand zu sein, der unveränderlich ist. Und drittens ist es so, das ist dann schon so ein Punkt, da kann man sicherlich auch eine Lösung schaffen, aber den verstehe ich zumindest ansatzweise. Die Schiedsrichterkommission des DFB hat gesagt, an uns liegt es nicht. Das halte ich auch für eine wahrheitsgemäße Aussage. Die haben gesagt, uns wäre es recht, wenn diese Transparenz hergestellt würde. Das ist auch absolut glaubwürdig, denn den Schiedsrichtern hilft das natürlich, wenn diese Transparenz hergestellt wird. Einfach weil die Unruhe im Stadion natürlich deutlich geringer ist. Also was die Transparenz betrifft, muss man da, denke ich, nicht nur die Schiedsrichterkommission ins Gebet nehmen oder vielleicht sogar am wenigsten, sondern die DFL und da dann eben zwangsläufig auch die Vereine, dass das nicht so gelaufen ist. Ansonsten, die Texteinblendungen können sicherlich ein Fortschritt sein. Ich bin, was das betrifft, ehrlich gesagt ein geduldigerer Mensch und würde sagen, okay, wenn es jetzt nicht in allen Stadien gleich perfekt geklappt hat, geben wir ihnen noch ein, zwei Spieltage mehr Zeit. Aber das sollte normalerweise schon laufen. Und besser als gar nichts ist es natürlich auf jeden Fall. Also diese Transparenz.
Kann ich hier kurz, weil für mich ist diese Einblendungen mit den, was ist der Grund, wer soll berührt haben, das ist für mich einfach, das ist keine Begründung. Das weiß in der Regel, weiß jeder, worum es geht. Aber was ich sagen wollte, ich verstehe die Vereine, dass sie das nicht wollen. Ich verstehe die Schiedsrichter nicht, dass sie es wollen. Weil diese Szene von Ribéry, wenn du das im Stadion schaust, der eine trinkt gerade noch einen Schluck aus seinem Getränk, der andere schaut kurz hin, hat einen schlechten Winkel, redet noch und dann sieht er, ah, Ribéry wird nicht berührt, ist doch kein Elfer. Also das sind keine Szenen, die ins Stadion gehören. Das ist sich genauso wie die Manager. Ich glaube, Heidler hat das letztens in einem Interview mal gesagt. Also ich bin da voll dafür, das nicht zu zeigen, weil das würde nie aufgeklärt werden. Ich meine, die Leute können zurück und vorspulen, der Videoassistent in Köln, die können das Bild anhalten, die können sich das alles in Ruhe anschauen und die Fans, die sind so emotional dabei, die schauen da kurz hin und können gar keine richtige Meinung bilden und da wird noch mehr Gemunkel entstehen, also das finde ich...
Aber Jonas, was du jetzt sagst, lass uns da mal einhaken, was die Emotionalität der Fans angeht, also lass jetzt nochmal 5 Spieltage ins Land gehen und wir haben von 5 Spieltagen noch 4-mal so ein Chaos, wie wir es jetzt am Wochenende haben. Wie lange ist denn das überhaupt noch tragbar?
Also Es wird der Assistent bleiben, da bin ich mir 100% sicher, weil der zu viel Fürsprecher hat. Frag mal alle Spieler, die sind alle dafür oder zumindest 90% sind dafür, weil es einfach, wenn du ein Tor machst oder wenn du einen Foul begehst und es wird falsch geahndet, du willst einfach nicht, dass es so bleibt.
Vor allen Dingen muss man sich jetzt mal die Schalke angucken. Also wenn das jetzt normal gelaufen wäre, ohne dass der Assistent eingegriffen hätte, spielen 11 Schalker gegen 10 Wolfsburger am Ende.
Dann ja, und Dietrich hat eigentlich alles richtig gemacht und Wolfgang Stark in Köln, der meinte, er sei nun der Schiedsrichter und hat das total umgedreht. Da hat der Schiedsrichter, auf den man so rumgehackt hat, Dietrich war völlig verunsichert und so weiter, aber er hat im Grunde richtig entschieden, so wie er entschieden hatte. So empfinde ich das wenigstens. Und dadurch ist das alles ein Tohuwabohu geworden.
Alex, ist das Problem, dass der Schiri auf dem Platz die Hoheit verliert, weil der Videoschiri dann irgendwie zu viel mitreden will, oder?
Ja, das war am Wochenende das Problem. Und da muss ich Rollo auch ausdrücklich zustimmen. Wenn es um den Ermessensspielraum geht, ist die Ansage eigentlich ganz klar. Wenn der Schiedsrichter eine Situation klar und deutlich selbst wahrnimmt und sagt, ich habe das so entschieden aus meiner Perspektive, dann soll der Videoassistent sich normalerweise raushalten. Hat bei der Weltmeisterschaft meistens so geklappt, hat nochmal auch in der Bundesliga-Rückrunde der letzten Saison meistens so geklappt. Da hatten wir die Hoheit der Schiedsrichter tatsächlich wieder auf dem Platz. Das hieße, für das Spiel Wolfsburg gegen Schalke in diesen beiden Situationen, wo eingegriffen und letztlich korrigiert worden ist, da hätte der Videoassistent eigentlich nicht intervenieren sollen, einfach weil es keine absurd falsche Entscheidung gewesen ist. Ne? Wenn der Schiedsrichter jetzt sagt, pass mal auf, ich habe eine Situation nicht wahrgenommen. Ein Beispiel war Nestor Pitana im WM-Finale bei dem Handelfmeter. Ne? Da hatte der einen Abstoß entschieden und hat gesagt, ich habe überhaupt kein Handspiel wahrgenommen. Dass der Videoassistent dann sagt, dann schaust dir nochmal an. Wir haben hier den Verdacht, dass das ein Strafstoß sein könnte. Da gehe ich mit, das sehe ich ein, was auch immer danach dann rauskommen mag. Aber wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe das klar gesehen, dann soll der Videoassistent sich eigentlich raushalten. So fände ich das gut. Dann bliebe die Hoheit ja auch bei den Schiedsrichtern auf dem Platz. Und ich würde vielleicht noch einen Punkt in die Runde werfen wollen, so als Vorschlag, der ja immer mal wieder auch diskutiert wird, weil es ja darum geht, Ermessensspielräume, wie gehen wir eigentlich damit um, Platzhoheit. Ich habe auch mit ein paar Bundesliga-Schiedsrichtern gesprochen und mit denen darüber geredet, wie sie eigentlich die Option beurteilen würden eines Challenges, wie wir das in anderen Sportarten auch haben. Also das Recht der Mannschaften, sagen wir ein- bis zweimal pro Halbzeit oder wie oft auch immer, das wäre ja Verhandlungssache, von sich aus zu sagen, wir wollen, dass eine Situation überprüft wird. Und diese Schiedsrichter haben mir gesagt, wir finden die Idee, auch wenn es den Fußball deutlich verändern würde, weil es überhaupt nicht vorgesehen ist, diese Mitbestimmung sozusagen oder diese Eingriffsmöglichkeit von außen. Wir hätten davon den Vorteil, dass es nicht mehr an uns läge, zu beurteilen, wann jetzt eigentlich eingegriffen wird. Natürlich müssten die Mannschaften dann mit der Entscheidung des Schiedsrichters leben. Aber gut, da kann man sagen, wenn der sich das nochmal anguckt und kommt dann zu einem Ergebnis, dann ist das eben zu akzeptieren. Also warum nicht mal darüber nachdenken, diese Challenges einzuführen? Die sind klar vom Protokoll des IFAB natürlich nicht vorgesehen, das ist mir vollkommen klar. Aber es wäre ja vielleicht so eine perspektivische Idee, denn das würde einfach bedeuten, dann zieht man halt zweimal pro Halbzeit oder vielleicht auch nur einmal pro Mannschaft diesen Joker, lässt das überprüfen. Und wenn die Joker verballert sind, dann ist es halt Pech, wenn es zu einer Situation kommt und dann nicht geprüft werden kann. Also da würde mich mal eure Meinung interessieren.
Ja, würde aber an den Ermessensspielräumen nichts ändern, ne?
Das ist doch klar. Bei der Beurteilung nicht, aber beim Eingriff.
Ja, okay. Aber wir können doch mal festhalten, wir sind uns alle einig, das können wir auch mal sagen. Goal Control ist gut, Abseitskontrolle ist gut.
Also um es mal ganz realistisch zu sehen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder abgeschafft wird? Die liegt doch quasi bei null, oder, Alex?
Ich sage ja nicht ganz abschaffen. Ich sage nur bei Abseits und bei...
Nein, aber auch in der Form, wie es jetzt gerade umgesetzt wird.
Nein, die Wahrscheinlichkeit liegt nicht bei null, die Wahrscheinlichkeit ist null. Da lege ich mich fest, denn auch das hat Jonas vorhin schon gesagt, da ist eine Menge Geld investiert worden. Es kommen ja gerade Ligen dazu, die das einführen. Und es ist ja auch interessant, wenn Jonas sagt, 90% der Spieler oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr befürworten das Ganze. Und selbst die Vereinsmanager äußern sich immer entsprechend und versuchen ja so ein bisschen wenn sich dann die Aufregung am Spieltag gelegt hat, die Debatte so ein bisschen runterzukühlen und sagen, grundsätzlich halten wir das für sinnvoll. Wir wollen vielleicht darüber diskutieren, wie kann man das optimieren. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, Rollo, wenn du jetzt sagst, bei Abseits mit den Linien ist das eine coole Sache. Da ist der personelle Aufwand oder wäre der personelle Aufwand aber schon extrem großer, wenn man sagt, man setzt jetzt sozusagen, also Goal Control läuft ja von alleine, aber man setzt da jetzt nur Leute ins Studio nach Köln, die sich jetzt um Abseits kümmern sollen.
Braucht ja nicht in Köln sein. Könnte ja zum Beispiel, der Vorschlag kam ja auch von Nagelsmann, dass es im Stadion einer überwacht, der hat einen Fernseher da, der Aufwand wäre nicht so groß. Und ich darf auch nochmal dran erinnern, wo ihr die Rückrunde so lobt, meines Erachtens nach gab es da das erste Tor in der Halbzeitpause. Ne? Also so witzig fand ich das auch nicht. Und das war eine Ermessenssache. Also
das war eine richtige Entscheidung.
Ja, aber es war aber ein Ermessensspielraum, ne? Trotzdem, es war ja ein Handspiel, glaube ich, ne?
Ja klar, aber für mich, und das glaube ich, war mehr oder weniger der jetzt nicht Konsens, das gibt's ja nie, aber das war die einhellige Meinung, war richtig. Nur weil es zufällig kurz vor der Halbzeitpause entstand und die Leute schon reingegangen sind, das war halt das, was unglücklich war. Ja, aber rein faktisch gesehen fand ich die Entscheidung absolut nachvollziehbar. Also sehen halt krumme Szenen, aber daran muss man sich gewöhnen. Also
ja, ich bleib da trotzdem bei, ich habe da auch noch die Emotionalität reingeführt. Das heißt, der Jubel, der kein Jubel ist, oder die Ungewissheit oder die langen Pausen, die durchaus möglich sind. Auch jetzt gab es, glaube ich, in Wolfsburg, wenn ich das richtig gesehen habe, auch wieder Pausen oder über die Gebühr hinaus, wo man nochmal guckt und nochmal guckt und so weiter. Also ich bin da, auch wenn ich mir klar darüber im Klaren bin, dass was zurücknehmen, das ist ja noch schwieriger als was einführen. Also das glaube ich nämlich auch nicht. Aber sei es drum, ich will es auch gar nicht entscheiden. Ich sage nur meine Meinung dazu. Für mich gibt es nur die objektiven objektiven Entscheidungen, die überprüft werden sollten und nicht die Ermessensspielräume.
Also so. Ich merke schon, ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut. Das Thema wird uns die Saison über, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen, wenn es so weitergeht. Ich sage erstmal danke an Alex, dass du so kurzfristig, muss man ja tatsächlich sagen, jetzt noch die Zeit gefunden hast, weil ursprünglich warst du ja gar nicht vorgesehen. Aber ich glaube, wir haben dich nicht zum letzten Mal gehört. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Also im Prinzip ist es ja eigentlich eine gute Sache, aber die Umsetzung ist einfach fatal. Und wir haben endlich unsere Kontroverse. Jonas ist anderer Meinung als Rollo. Das finde ich sehr gut. Yes. Und der Fan auf der Tribüne wird dann wohl weiterhin sagen...
Wir sollen immer drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift.
Okay, ja. In dem Sinne, Alex, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
Gerne, ich danke die Runde für das konstruktive Gespräch. War doch eine sehr War doch eine sehr gute Kontroverse, oder?
So ist es.
Genau. Alles klar, macht's gut, bis bald, ciao.
Ciao, ciao, schönen Tag. Ciao,
tschüss. Euch auch.
Also Leute, um zum Abschluss zu kommen, unser letztes Thema, wo wir, glaube ich, auch eine schöne Kontroverse schaffen können, ist der Lifestyle der Fußballstars. Am aktuellen Beispiel des Trainers der TSG Hoffenheim, Julian Nagelsmann, der sich wohl permanent Make-up oder eine, wie sagt man, geht man da zum Schönheitschirurgen? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber er hat wohl... Er hat wohl
Kosmetikbehandlung einfach.
Er hat auf jeden Fall was mit seinen Augenbrauen gemacht und er hat dazu auch geantwortet und da hören wir jetzt mal rein.
Und zu meinen Augenbrauen, ich habe Schlupflider und habe gerne ein bisschen größere Augen und Frauen dürfen sich auch immer schick machen und habe ich gedacht, kann man als Mann das auch machen und habe es probiert. Ich hoffe, es ist einigermaßen geglückt.
Richtigste.
Das ist permanent Make-up, glaube ich, nennt man das.
Fange ich am besten bei dir an, Rollo, oder? Weil das ist wahrscheinlich dein Steckenpferd. Also, Julian Nagelsmann benutzt permanent Make-up, um seine Augenbrauen zu betonen. Die Boateng-Brüder, der eine bringt ein Lifestyle-Magazin raus, der andere ist jetzt auch noch Rapper geworden. Und Fußballstars lassen sich zur Weltmeisterschaft ihre Friseure einliegen. Was sagt denn eine Reporter-Legende wie Rollo Fuhrmann über diese Aktion?
Ja, ich weiß ja, dass das Äußere nicht unwichtig ist. Auch wenn wir ja alle immer als Männer betont haben, dass wir nur nach inneren Werten gehen. Ne? Also äußere Werte interessieren ja nicht. Ist natürlich Quatsch. Natürlich spielt das Äußere eine Rolle. Und was allerdings mir doch für ein bisschen übertrieben erscheint, ist das, was derzeit oder in den letzten Jahren aufgeführt wird von den Profis. Ne? Da werden... teure Schlitten gefahren, okay, kann man auch sagen, ja, die können sich das leisten, ist ja auch gut, wenn sie es verdient haben, aber da werden, ich glaube, Uhren nicht mehr unter 3.500 Euro getragen, da gibt es Jeans für 2.000 Euro und so weiter und als Normalo staunt man dann darüber, wenn man zu H&M geht und da einkauft und die tragen sowas und dann typisch, also, oder ich war eigentlich auch fasziniert, dass dann jetzt noch ein Lifestyle-Magazin kommt von Jerome Boateng. Das, glaube ich, heißt
Boa. Boa soll das sein.
Und, genau. Ja, ich habe dann gleich getwittert, ne, Dortmund bringt jetzt auch ein Lifestyle-Magazin raus, das heißt Boa-E. Ne, so wie man im Pott sagt. Also, ganz ehrlich, das gehört zum Showbusiness. Das ist ein Showbusiness. Das gehört da vielleicht zu. Ich finde es ein bisschen auch, dass man das kritisch sehen muss. Denn man spiegelt da eine Welt oder gibt eine Welt vor, die auch so ist sicherlich, aber die zeigt, dass man sich vom Fußball, vom Fan, und der Fußball steht ja schwer in der Diskussion, auch gerade wegen finanzieller Dinge, dass man sich doch sehr weit davon entfernt und entfernt hat. Und ich weiß gar nicht, man müsste mal Jerome fragen, vielleicht kann Jonas das ja machen, warum er nun ein Lifestyle-Magazin macht.
Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, was dann da drin steht. Aber Jonas,
viel mehr würde mich interessieren, wie viel Aufwand er damit betreibt. Also nur wenn er der Herausgeber ist, dann ist die Frage, hat er viel Zeit damit verbracht oder nicht? Ich muss zum Beispiel, um da jetzt mal kurz noch einzuhaken, ich finde es nicht schlimm. Es ist nicht meine Welt, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin nicht so oder wäre nicht so. Die haben irgendwie vielleicht auch viel Zeit und monetär die Mittel dafür, sich teure Autos und teure Schlitten zu kaufen. Aber auch Eike Immel hat übrigens, und das ist, weiß ich nicht, 25 Jahre her, irgendwann mal gesagt, er hat irgendwie eine schöne Jeans gehabt, wusste nicht in welcher Farbe und hat er sie halt in allen Farben gekostet und jede Jeans hat 1000 Mark gekostet damals. Also diese Typen gab es immer, jetzt kommen sie halt durch Social Media einfach mehr raus oder werden vielleicht auch ein bisschen häufiger und mehr gepusht, aber ich meine, die ganze NBA läuft rum, ganz Barcelona läuft so rum.
Ist das tatsächlich so, dass die Fußballer einfach zu viel Zeit haben nebenher? Also ich meine, du hast jeden Tag irgendwie 3 Stunden Training. Und am Wochenende spielst du, aber dann gibt's ja wohl, ist denen einfach langweilig? Kann man das vielleicht damit erklären? Oder, weil, ich meine, früher gab's das ja auch nicht.
Es gibt auch Leute, die haben einen 60, 70 Stunden Job, einen ganz normalen regulären Job und laufen auch genauso rum. Also, ob das jetzt mit der Zeit zu tun hat, ich glaube, sie sind einfach dadurch, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Und da muss ich übrigens sagen, volle Bestätigung, jeder ist eitel, ich bin genauso eitel, ich würde hier nicht rumsitzen, ungeduscht und mit irgendeinem Assi-T-Shirt, also,
Würdest du dir denn die Augenbrauen mit permanent Make-up nachziehen lassen?
Wenn ich ein Problem mit meinen Augenbrauen hätte, würde ich es vielleicht machen. Ich meine, wenn der steht ja jeden Tag im Fernsehen, jeden Tag im Rampenlicht, der hat ein Angebot von Real Madrid gehabt oder zumindest gab es irgendwo eine Anfrage. Da stehst du, dann stehst du in der Öffentlichkeit, du willst dich auch irgendwie ja bewusst kleiden, du willst dich ja auch geben. Also ich finde das nicht schlimm, ich finde es das super, dass er es das zugegeben hat, so nimmt er der Diskussion direkt den Boden weg, da wird niemand mehr diskutieren, vielleicht gibt es den einen oder anderen Spruch, aber er ist rhetorisch begabt, er geht damit um. Also
ach, völlig okay, Jonas.
Völlig, ja klar.
Jürgen Klopp hat sich die Haare da einpflanzen lassen und so weiter. Das sagt auch überhaupt nichts gegen. Ne? Das ist völlig okay. Soll jeder so machen, wie er will. Nur ich frage mich, jetzt geht's mit Lifestyle-Magazin los oder so. Ganz ehrlich, was das soll. Weil die Gefahr besteht natürlich, dass man sich auch angreifbar macht. Ne?
Das ist weil, völlig richtig.
Ja. Dass dann irgendwann kommt, ja, Jerome hat sein Lifestyle-Magazin im Kopf, aber den Fußball nicht mehr so. Ne? Also denen ist wichtiger, wie sie aussehen und wie sie rumlaufen und so weiter und so fort. Und übrigens, Alke Immel war kein schönes Beispiel, ne? Wenn man jetzt bedenkt, was
natürlich,
auf ihn geworden ist und so. Ne? Also da bist du mir dann sehr viel sympathischer, der Fußball gespielt hat, der einen berühmten Bruder hat.
Ich habe aber auch nicht so viel Geld verdient, dadurch, dass ich
ja, aber auch auf dem Boden geblieben ist und so weiter. Ne? Und ich finde, man lebt in dieser Gesellschaft und ich mag es eigentlich nicht so sehr, wenn man sich da so, wenn man zeigt, dass man mit denen nichts zu tun hat und so weiter. Und gerade die Fußballer leben von den Fans. Und ich möchte nicht erleben, dass irgendwann die Fans keine Lust mehr auf Fußball haben und nicht mehr ins Stadion gehen. Dann ist nämlich Schluss mit lustig.
Aber Jonas, glaubst du das? Dass durch solche Aktionen irgendwie die Fannähe dann verlieren geht und dann tatsächlich die Stadien leer bleiben?
Ich glaube es nicht. Ich meine, die Verbundenheit zu den Clubs wird es immer geben. Ob der jetzt mit dem Bentley vorfährt oder nicht oder, weiß ich nicht, Gucci und Prada trägt. Ich weiß nicht, ob dadurch die Nähe verloren geht. Ich glaube, da gibt es ganz andere Gründe, die brauchen wir jetzt auch gar nicht näher beäugen, warum man theoretisch irgendwie die Verbindung zum Fan verlieren kann. Die Klamotten und das extrovertierte Verhalten sind es nicht. Ich glaube nur, dass man sich eventuell damit angreifbar machen kann, wenn man eben nicht mehr so gut spielt. Dann heißt es auch, was ist denn mit deinen Uhren, was ist denn mit deinen Brillen? Steht denn im Lifestyle-Magazin nicht irgendein Tipp? Aber das muss jeder selber wissen, was er mit seiner Freizeit macht, was er mit der anderen Zeit macht.
Okay, dann halten wir das so fest. Dann haben wir unsere Kontroverse am Ende. Jonas sagt, es gehört dazu. Schön. Rollo sagt, der Fußballer entfremdet sich dem allgemeinen Fußballfan auf die Tribüne. Dann bleibt mir am Ende eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank erstens an unsere Zuhörer, die wir hoffentlich zahlreich hatten. Dann vielen Dank nach Hamburg an Rollo. Wir müssen vielleicht zu unserer kurzen Entschuldigung noch kurz sagen, wenn er etwas hölzern klingt, wir hatten heute noch ein paar Probleme mit seinem Mikro und hoffen, dass wir das aber fürs nächste Mal auf jeden Fall gefixt bekommen. Und vielen Dank an Jonas.
Sehr gerne.
Hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören zu Generation Fußball. Macht's gut. Ciao.